Einmal um den Globus, der Reisetalk.
Svenja, was sagen dir Machu Picchu, Cusco und Lima?
Du, ganz ehrlich, bisher noch nicht so viel. Also Machu Picchu, natürlich ist mir das ein Begriff, aber Cusco und Lima, da hört es auch ehrlich gesagt schon auf.
So viel kann ich schon mal verraten, wir reden über Peru. Und was hinter diesem Postkartenmotiv steckt, was man auf einer Reise erleben sollte und was man lieber vermeiden sollte, das erzählt uns heute unsere Expertin Nina. Hallo Nina.
Hello.
Hallo.
Nina, sag mal, wo sitzt du? Und dann würde mich als zweites mal interessieren, warum bist du Expertin für Peru? Also warum haben wir dich mit ins Boot geholt?
Ja, ich arbeite in dem Derto-Reisebüro in Leipzig. Und ja, meine Verbindung zu Peru ist, ich bin da tatsächlich geboren. Ja, habe dort, bis ich 7 Jahre alt war, gewohnt, bin dort aufgewachsen, bin dann mit 7 Jahren dann nach Deutschland gezogen und seitdem immer mal wieder dort zu Besuch gewesen. Und genau.
Das finde ich super spannend, weil ich finde, wenn man irgendwo aufwächst, hat man auch mal nochmal einen ganz anderen Bezug zu einem Land, als wenn man jetzt als Tourist da mal für eine Woche oder zwei ist. Deswegen bin ich ganz gespannt auf deine Ausführungen und vor allen Dingen auch auf deine Tipps, was du bisher so cool fandest und was deine Erlebnisse waren in Peru. Und dann würde ich sagen, starten wir auch direkt rein. Mich würde nämlich mal interessieren, wenn du jetzt sagen müsstest, du hast irgendwie 3 Top-Orte, die dir besonders gut in Peru gefallen haben. Welche 3 Orte wären das und warum sind das deine Highlights?
Ja, boah, das ist tatsächlich echt schwierig, weil es gibt so viele Orte und am liebsten würde ich alle aufzählen. Aber ich glaube, für jeden Touristen, ne, der erstmal in Peru ankommt, ist auf jeden Fall die Hauptstadt Lima erstmal ein absolutes Muss. Sehenswert ist auf jeden Fall, aber es kommt dann auch immer darauf an, wie lange man da bleiben möchte. Es ist nämlich eine sehr große und chaotische Stadt und ja, vom Wetter her meistens leider sehr bewölkt. Aber es hat auf jeden Fall richtig schöne Parks an der Küste, weil Lima liegt auch an der Küste. Ja, also mein Lieblingspark zum Beispiel dort ist auch so der Parque del Amor, also der Liebespark. Und generell trifft man dort auch sehr viele junge Leute. Das Essen, muss man dazu sagen, ist einfach eines der besten der Welt. Also die ganzen Restaurants.
Echt?
Ja, also das habe ich schon öfter gehört, dass Leute dort richtig gut gegessen haben. Und ich kann es verstehen.
Was ist da so dein Lieblingsgericht? Hast du da eins?
Also in Lima würde ich immer zu Ceviche greifen. Ich esse jetzt leider seit ein paar Jahren schon kein Fleisch und Fisch mehr, aber damals habe ich das geliebt. Es ist praktisch roher Fisch, aber eingelegt in so Limettensaft. Und dann gibt es halt immer noch so ein bisschen Beilagen dazu, ein bisschen Mais oder Süßkartoffel, Salat, Zwiebeln. Also es geht hauptsächlich um den Fisch. Also das ist so, es kommt dann frisch aus dem Meer, der Fisch. Und ja.
Hört sich gut an.
Ja.
Sehr cool. Okay, das heißt, das wäre ein Ort, den du auf jeden Fall bereisen würdest. Was sind die anderen beiden?
Ich würde auch immer empfehlen, das heilige Inka-Tal zu besuchen oder zu besichtigen.
Aha.
Ja, ich sage immer, es ist so ein magischer Ort. Also da zähle ich auch Cusco mit rein, da zähle ich Urubamba mit rein, weil die Städte haben einfach so ein authentisches Flair und du siehst Berge, du siehst riesige Steppenlandschaften. Es ist sehr vielfältig und es ist natürlich auch wie so ein Tor zum Machu Picchu dann auch.
Das heißt, man kann sich das so vorstellen, das ist quasi ein heiliges Tal und dieses Tal beinhaltet aber mehrere Städte. Und von dort aus ist quasi auch immer der Startpunkt zum Machu Picchu dann, oder wie?
Genau, das erstreckt sich, wie ich schon sollte, über Cusco, über Urubamba, Ollantaytambo. Und die meisten nehmen dann ab Ollantaytambo den Zug dann nach Machu Picchu. Genau.
Okay, ja cool.
Und jetzt bin ich gespannt, was ist der 3. Punkt, den du wirklich empfehlen würdest?
Da war ich tatsächlich als kleines Kind und ich kann mich nicht 100%ig noch an alles erinnern, aber ich weiß, dass es auf jeden Fall zu meinen Lieblingsorten gehört. Und zwar der Dschungel am Amazonas. Mhm.
Oh, das glaube ich.
Es gibt verschiedene Dschungeltouren, aber schon alleine dort mitten im Dschungel zu stehen, finde ich, ist einfach ein einzigartiges Erlebnis.
Okay, jetzt haben wir deine 3 Highlights, die du für dich einfach als Highlights so gesetzt hast, schon erfahren. Was ist denn deiner Meinung nach so der unterschätzteste Ort in Peru? Und was hältst du von Machu Picchu?
Ja, also zu dem unterschätzten Ort, den habe ich tatsächlich dieses Jahr auch selber erst kennengelernt. Und zwar ist das Paracas. Das ist eine Stadt und auch gleichzeitig eine Halbinsel. Hat ein super schönes Nationalgebiet. Und die Stadt Paracas ist an sich auch, finde ich, eine gute Alternative zu Lima. Ist nicht allzu touristisch, hat aber trotzdem süße Cafés, günstige Restaurants und vor allem liegt es auch direkt am Meer. Man kann super schöne Sonnenuntergänge betrachten. Und um die Stadt herum befinden sich dann diese Ballestas-Inseln. Mhm. Da gibt es dann auch nochmal Bootstouren von Paracas aus. Also das Besondere, sag ich mal, an den Inseln sind halt, dass man dort wirklich so eine ganz seltene Tierwelt beobachten kann. Seien es Seelöwen, Pelikane oder Humboldt-Pinguine. Also es war schon so auch ein Highlight für mich.
Ah, wie cool, ich habe Pinguine da jetzt gar nicht so zugeordnet, ehrlich gesagt.
Ich auch nicht. Ich war da wirklich, ich hab mich so gefreut, als ich die gesehen habe.
Das glaube ich dir.
Ja, und da sind dann auch nochmal wunderschöne Strände zu sehen und auch richtig krasse, beeindruckende Steilküsten. Es ist generell dort sehr windig, also man sollte da vielleicht eher einfach nur entspannen oder man kann dort auch eventuell Kitesurfen. Das habe ich auch gesehen. Mhm. Genau.
Cool.
Richtig spannend.
So, und jetzt, Benni hat es ja gerade schon gefragt und ich bin auch ultra gespannt, weil man hört so viel von Machu Picchu und das ist immer so dieses eine Aushängeschild von Peru. Jetzt bin ich wirklich gespannt. Warst du schon dort und findest du, der Hype ist es wert?
Ja.
Und vor allen Dingen, was mich auch noch interessiert, wie touristisch ist es wirklich und kann man dem vielleicht irgendwo auch entgehen?
Weil ich erinnere mich, Svenja, an eine Podcast-Folge mit Dirk Gowin. Wo wir darüber gesprochen haben, dass du direkt am Machu Picchu übernachtest, dass du die Touristenströme morgens noch nicht hast.
Genau.
Ja, deshalb bin ich mega gespannt, was du jetzt dazu sagst.
Ja, also ich war 2022 das erste und letzte Mal dort. Ich habe es persönlich jetzt nicht zu touristisch empfunden. Aber klar, wenn man jetzt so zur Mittagszeit oben war, waren schon mehr Touristen oben als jetzt zum Beispiel ganz früh. Deswegen haben wir eine Nacht vorher dort geschlafen, in dem Tal dort unten, Aguas Calientes heißt das dort, und sind dann mit dem Bus ganz, ganz früh hochgefahren, haben uns dort alles in Ruhe angeschaut und das war wirklich sehr angenehm. Ja, und ich finde, ein Machu Picchu ist weiterhin ein Muss. Der Hype ist auf jeden Fall gerechtfertigt, genau.
Und wie muss man sich Machu Picchu vorstellen? Also erstmal von der Anreise her, das heißt, man wohnt in einem Tal und kann dann mit dem Bus hochfahren, weil ich kenne auch tatsächlich einige, die sind dorthin gewandert. Also was würdest du empfehlen, beziehungsweise was ist so der Klassiker?
Ich glaube, das kommt auf die Person ganz drauf an. Also wenn es jetzt eine sehr wanderlustige Person ist, dann kann die Person sehr gerne hochwandern. Ich persönlich habe es nicht gemacht, weil ich persönlich auch mit der Höhe alleine schon manchmal zu kämpfen hatte. Da empfiehlt sich dann schon auch gerade für ältere Leute, würde ich sagen, der Bus.
Okay.
Verstehe. Und wie lange fährt man dann da hoch, wenn man im Tal anfängt?
Nicht lang. Also das ist wirklich eine halbe bis dreiviertel Stunde maximal.
Ah, okay. Und jetzt würde mich mal interessieren, Machu Picchu an sich. Wie lang braucht man da? Also wie viel Zeit sollte man einplanen, um wirklich alles auch besichtigen zu können dort?
Ich würde für Machu Picchu an sich einen Tag einplanen. Aber es gibt natürlich auch um Machu Picchu herum einiges zu sehen. Deswegen würde ich so insgesamt 3 Tage einplanen. Da gibt es in der Nähe auch, das haben wir zum Beispiel gemacht, den Tag vorher, auch Wasserfälle, die von Mandor hießen die. Und das ist auch so eine kleine Wanderung von circa 30 bis 45 Minuten. Und das ist dann auch ein schöner Ort und auch eine gute Übung vielleicht, bevor man dann am nächsten Tag Machu Picchu besteigt.
Ja, ist ein guter Hinweis, ist dann vielleicht noch nicht ganz so hoch, gell?
Genau, und was ich noch als Tipp hätte, gibt es noch so heiße Quellenbäder in Aguas Calientes und die sind auf jeden Fall auch schön vor oder nach Machu Picchu.
Ja, das glaube ich, dann kannst du dich, gerade auch wenn man es vielleicht danach macht, direkt nochmal so ein bisschen entspannen, nachdem du da so eine aufregende Zeit oben erlebt hast und ja auch auf einer gewissen Höhe warst.
Wir haben jetzt auch schon ganz viel erfahren von dir, aber ich würde gerne nochmal einsteigen. Wie würde denn eine klassische Reiseroute aussehen, wenn man 2 Wochen Zeit hat und sagt, okay, ich bin ready, wo fange ich an, wo höre ich auf?
Ja, also wie ich ganz am Anfang sagte, ich würde immer in Lima starten, dass man da auch wirklich sich 1-2 Tage Zeit lässt, auch Lima zu erkunden, sich generell an das Klima zu gewöhnen. Ja, und dann so am 3., 4. Tag würde ich dann weiter nach Paracas und ja, dafür so 1-2 Tage einplanen würde ich. Und bis es dann vielleicht am 5. oder 6. Tag weitergeht, da gibt's die Huancavelica. Das ist so eine Oase mitten in der Wüste. Und da reicht aber auch eine Übernachtung. Und dann würde ich ja weiterfahren zu den Nazca-Linien.
Was genau ist das?
Das sind solche von den damals den Inka. Die haben Zeremonien gefeiert und dabei diese Linien als auch Wegweiser teilweise genutzt. Also sie haben die selber dann so eingegraben in die Erde und die erstrecken sich über teilweise 1000 Kilometern. Also da sieht man auch gar kein Ende, wenn man dort steht. Die Linien führen bis ins Unendliche gefühlt. Und das Krasse ist halt eben, dass sie noch so gut erhalten sind, dass man die wirklich so deutlich noch sehen kann.
Oh wow, die müssen ja steinalt sein.
Ja, und dann, da fährt man dann am besten wieder zurück nach Lima, dann nach Arequipa fliegen. Und da bietet sich am besten auch dann eine Stadtrundfahrt an, dass man nicht alles dann per Fuß ablaufen muss. Ich persönlich würde dann ins heilige Inca-Tal fahren, wo ich dann Urubamba erkunde und dann natürlich auch Cusco. Und das bietet sich dann halt einfach perfekt an, dort den Zug halt nach Machu Picchu zu nehmen, beziehungsweise nach Aguas Calientes. Und dann dort diese 2-3 Tage sich zu nehmen für Machu Picchu an sich.
Und von da würdest du dann quasi den Heimweg antreten?
Ja, auf dem Rückweg könnte man, wenn man jetzt noch die Tage hat, nochmal an Maras vorbeifahren oder beziehungsweise Moray und Maras. Das liegt sehr nah aneinander. Da gibt es nochmal diese Salzterrassen oder diese Moray-Anlage. Das sind so in die Erde gebaute, runde Anlagen. Das ist wirklich schwer zu beschreiben, aber da gibt es zum Glück auch irgendwie ganz viele Bilder im Internet. Aber die, ja, ist auf jeden Fall auch sehr sehenswert.
Apropos Bilder, ich glaube, das passt gerade ganz gut. Wenn ihr übrigens von all den Orten mal ein bisschen, ja, eine bildliche Vorstellung auch bekommen wollt, dann schaut doch gerne bei Instagram mal vorbei, in dem Kanal @dörte_reisebüro. Da haben wir euch auch Bilder hinterlegt von Ninas Erlebnissen und Reisen, die sie bisher nach Peru gemacht hat. Jetzt würde mich mal interessieren, ich verbinde ehrlich gesagt mit Peru immer auch, ich weiß gar nicht, ob es Alpakas oder Lamas sind, aber auf jeden Fall diese Art von Tieren.
Ja, absolut.
Wie sieht's da aus? Also sieht man die in der freien Wildbahn? Kann man da vielleicht auch, keine Ahnung, wie in Deutschland ja teilweise so Alpaka-Touren machen oder Fütterung oder so? Hast du da Erfahrungen gemacht?
Also man sieht schon ab und zu auch freilebende Alpakas und Lamas und das ist jetzt nicht unüblich. Es gibt aber auch verschiedene Farmen, sag ich mal, wo man dann auch Alpakas füttern darf und mit denen eine Runde spazieren gehen kann. Ich kenne zum Beispiel einen Ort, da laufen die tatsächlich um dich herum, während du zum Beispiel draußen einen Kaffee trinkst. Also das ist dann wirklich fester Bestandteil von einem Restaurant. Das ist dann auch immer ganz witzig, wenn die dir zum Beispiel dann so am Haar knabbern. Also, ja.
Oh je.
Ist schon manchmal ganz witzig. Ja.
Wo war das, wo du da warst?
Das Ganze nennt sich Mountain View. Das ist auch in der Nähe von Maras. Genau, da kann man unter anderem auch Pferde reiten, also Pferdeausflüge machen.
Mhm.
Oder Quad fahren. Das war auch sehr cool.
Ah, in den Bergen dann da, oder wie?
Ja, also in dieser riesigen Steppenlandschaft und dann die Berge im Hintergrund.
Stelle ich mir auch schön vor, ehrlich gesagt.
Absolut.
Weißt du, was ich mich gerade frage, gerade so bei den ganzen Bergen und so, wie ist denn das Klima da? Also ich habe schon so ein bisschen rausgehört, dass es nicht immer so sonnig ist. Ist es empfehlenswert, gerade bei der Höhe vielleicht auch etwas dickere Klamotten mitzunehmen?
Ja, definitiv. Also wenn ich meinen Körper für Peru packe, nehme ich mir von allem ein bisschen was mit, weil es früh und abends vor allem sehr kalt werden kann. Also ich spreche davon schon um die 0 Grad Celsius. Aber irgendwie habe ich nie erlebt, dass es tagsüber trotzdem so kalt blieb. Also es war dann tagsüber meistens trotzdem irgendwie warm, sogar sonnig. Und das dann das ganze Jahr über. Klar gibt es dann auch Regenzeiten, aber warm wurde es trotzdem tagsüber, dass man dann mit T-Shirt rumlaufen konnte.
Und wenn wir jetzt schon Richtung Reiseplanung gehen,
ja.
Welche Unterkünfte kannst du denn empfehlen? Also würdest du sagen, es empfehlen sich Hotels, es empfehlen sich Ferienwohnungen oder vielleicht auch Camps? Also wie sind deine Erfahrungen beziehungsweise was würdest du immer berücksichtigen, wenn es zum Thema Unterkünfte kommt?
Wer es wirklich komfortabel und auch ein bisschen gehobener mag, würde ich immer die Hotels anbieten, sage ich mal. Da gibt es in den Großstädten vor allem sehr gute und zentrale Hotels. Für jüngere Leute, die so ein bisschen aufs Budget auch achten müssen, würde ich immer die sogenannten Hostales, also die Hostels. Da gibt es wirklich an jeder Ecke eigentlich welche und dann muss man auch nicht unbedingt vorreservieren oder so, kann dann einfach vorbeigehen. Irgendein Hostel hat immer Platz. Und ich persönlich oder wie wir jetzt auch immer am meisten unterwegs waren einfach Ferienwohnungen. Das ist einfach eine günstigere Alternative zu den Hotels.
Mhm.
Man hat es aber trotzdem komfortabel, kann sich dann auch selber was zu essen vorbereiten. Und die sind meistens auch etwas authentischer, finde ich persönlich.
Ja, das kann ich mir gut vorstellen.
Kann ich mir auch gut vorstellen. Und wenn man dann von Unterkunft zu Unterkunft auf einer Rundreise reist, wie bewegt man sich am besten fort? Ich habe immer, wenn es zum Thema Südamerika kommt, so ein bisschen diesen Reisebus im Kopf, weil dass man dort auch viele Strecken mit dem Bus zurücklegt und dass die aber auch super komfortabel sind. Ist das so?
Ja, tatsächlich. Also es gibt ein sehr gutes Busliniennetz. Die Busse sind auch sehr modern und bieten sich dann einfach die Nachtbusse am besten an, dass man am besten dann einfach durchschläft, weil es dann eben schon Busfahrten von über 10 Stunden sind.
Das glaube ich. Das sind ja auch große Strecken. Das darf man ja auch nicht unterschätzen, ne?
Ja, richtig. Und wenn die Strecke dann doch vielleicht zu lang ist, würde ich persönlich immer die Inlandsflüge bevorzugen. Ist man einfach schneller da und man hat mehr was vom Tag auch und hängt dann vielleicht nicht so durch, wenn man über Nacht gefahren ist. Ja, und ansonsten so in den Städten bewegt man sich am besten mit den Mototaxis fort. Das sind dann diese Motorräder, wo man hinten dann zu bis zu 3 Leuten mitnehmen kann.
Das stelle ich mir witzig vor.
Immer ganz witzige Sachen.
Ja, cool. Genau. Da hat man da auf jeden Fall schon mal ein besseres Bild von. Wir sind ja gerade schon so bei Tipps mehr oder weniger jetzt erstmal, was Unterkünfte angeht und Fortbewegung. Was mir auch immer noch so ein bisschen im Kopf schwebt, ist die Höhe. Also, ne, das ist ja bekannt, dass Peru jetzt auch nicht gerade Flachland ist. Wie sieht das denn aus? Es gibt ja so klassische Höhenkrankheiten auch. Kann man da irgendwie vorbeugen oder was sagst du, wie kann man sich am besten an diese Höhe vielleicht auch gewöhnen?
Ja, ich glaube, wichtig ist, dass man sich, wenn man dann in einen Ort kommt, wo es dann wirklich sehr viele Höhenmeter hat, dass man sich die Zeit auch nimmt, erstmal anzukommen und dass man sich auch an die Mahlzeiten gewöhnt, also erst mit leichten Mahlzeiten anfängt. Und kleiner Geheimtipp ist der Coca-Tee, der hilft mir persönlich immer, mich an die Höhe zu gewöhnen.
Ja, stimmt. Coca-Tee und Coca-Blätter, die sind da auch gut verbreitet, ne?
Ja, es werden auch zahlreich auch so Coca-Bonbons an die Touristen verkauft.
Ich muss jetzt nochmal ganz blöd fragen, aber diese Coca-Bonbons, haben die quasi so den gleichen Effekt wie Coca-Cola, dass man dadurch vielleicht auch so ein bisschen wacher wird und dass es auch so ein bisschen wie so eine Art Koffein ist?
Ja, auf jeden Fall.
Okay. Und die kriegst du dann einfach frei erhältlich und kannst du die überall holen. Das heißt, wenn es dir irgendwie schlecht geht oder so, hilft es dann auch bei Übelkeit und Schwindel?
Ja, auf jeden Fall. Also ich kann mich auch erinnern, das letzte Mal, wo wir da waren, wir waren dann mit dem Auto von meinem Papa unterwegs und sind dann auch nach Arequipa gefahren, wo es dann schon in die Höhe ging. Und dann habe ich die ganze Zeit Coca-Blätter gekatscht und das hat dann auch gegen die Übelkeit geholfen.
Ach, sehr cool.
Also das ist wirklich ein guter Tipp auch nochmal.
Auf jeden Fall, ja.
Sag mal, wie sicher ist denn Reisen in Peru? Du hast gerade gesagt, ihr wart mit dem Auto unterwegs, ihr habt in kleineren Unterkünften übernachtet, ihr habt viel gesehen. Wie war so dein Eindruck? Weil man hat ja immer so ein bisschen das Vorurteil und ich würde gerne wissen, ob es wirklich ein Vorurteil ist, dass quasi auch Reisen gerade so in südamerikanischen Ländern und Peru vielleicht punktuell doch ein bisschen unsicherer sind. Was ist da deine Meinung zu?
Also ich würde sagen, Peru ist definitiv nicht gefährlicher als manch andere Länder. Ich glaube, das ist wirklich irgendwo einfach ein Vorurteil. Also wichtig ist halt immer vorsichtig zu sein, gerade so in größeren Städten wie Lima. Da kann es schon mal zu Diebstählen kommen, kann man jetzt nicht verheimlichen. Aber ja, da gilt einfach auf Wertsachen zu achten oder jetzt am besten nachts nicht alleine unterwegs zu sein. Aber es ist im Vergleich zu anderen Ländern jetzt nicht gefährlicher, würde ich jetzt sagen.
Okay. Ja, es ist ja auch gut zu wissen. Ich glaube, manchmal sind es ja wirklich auch einfach Vorurteile, die man hat. Aber umso besser zu wissen, dass es ein sicheres Reiseland ist. Und man muss auch sagen, du hast auch, glaube ich, gerade was gesagt, was ich nur unterschreiben kann. Es ist auch, also Peru ist mittlerweile auch zu so einem Trendreiseziel geworden gefühlt, ne? Also ich glaube, es wird auch touristischer und touristischer. Man kriegt immer mehr mit, dass Menschen dort unterwegs sind und dass sie auch nach Peru reisen, vielleicht auch noch mit anderen südamerikanischen Ländern eine Kombination fahren. Ja, ich glaube, da wächst der Tourismus eben auch sehr.
Ja, das auf jeden Fall. Ich habe das jetzt richtig stark gemerkt. Ich komme aus der kleinen Stadt Urubamba und ich kenne das ja noch, wo ich klein war, da waren kaum Touristen, ne? Und jetzt, wo ich das letzte Mal da war, man merkt auf jeden Fall, dass auch immer mehr dort Auslandsjahre machen, tatsächlich. Oder so Work and Travel. Waren dann wirklich, also ich bin dann so auf den, kann man sagen, Dorfplatz gegangen und habe dann Leute immer mal wieder gesehen und ja, bin dann auch mit denen tatsächlich ins Gespräch gekommen, weil die meisten auch Deutsch waren tatsächlich. Und ja, die meisten haben dort irgendwie gearbeitet oder irgendwelchen Cafés oder so. Ich glaube,
Ja,
das wird auch
krass.
immer mehr Trend.
Ja, Peru für so ein Auslandsjahr hatte ich jetzt gar nicht so auf dem Schirm, aber irgendwie interessant, dass der Trend auch dahin geht, ehrlich gesagt. Ihr habt ja gerade schon so ein paar Tipps von Nina auch mitbekommen. Falls ihr noch generell irgendwelche Fragen habt, sei es zu Peru oder vielleicht auch generell Südamerika, dann schreibt doch gerne einfach in die Kommentare oder aber ihr meldet euch direkt bei Nina und da findet ihr den Link direkt unten in den Shownotes.
Ich habe noch eine Frage, und zwar eines der großen Themen auf Reisen ist ja immer Essen. Hast du noch Empfehlungen für Foodies, die irgendwie vielleicht nochmal was erleben wollen oder die besondere Kulinarik kennenlernen wollen? Gibt es Streetfood? Was sollte man essen? Wo sollte man essen gehen? Vielleicht so ganz kurz allgemein nochmal deine Meinung dazu.
Ja, also ich glaube, das hatte ich im Zusammenhang mit Lima schon erzählt. Ganz klasse ist Ceviche. Und dann gibt es auch andere Gerichte, die so typisch peruanisch sind. Da gibt es Lomo Saltado. Das ist dann erstens ja, so ein Mix aus Zwiebeln, Tomaten und manchmal auch Pommes. Und dazu gibt es dann immer so Rindfleischstreifen so dazu. Das ist so, das sieht man eigentlich in jedem Restaurant. Und mein persönliches Lieblingsessen, sag ich mal, ist Causa. Das ist so ein kaltes Gericht aus gestampften Kartoffeln. Also es sieht dann eher aus wie so eine Torte, sag ich mal. Und ist dann gefüllt zwischen diesen Kartoffelschichten mit Avocado, Oliven, Ei und manchmal auch Hähnchen, Thunfisch. Also es wandelt dann auch immer. Und für so unterwegs, wenn man jetzt auf den Straßen ist, gibt es dann fast an jeder Ecke auch Tamales. Das sind dann so Teigtaschen aus Mais. Die sind dann manchmal auch gefüllt mit Oliven zum Beispiel. Und ich persönlich, ich liebe ja das Obst vor Ort. Es ist ganz anders als in Deutschland. Es
Ja,
ist,
das glaube ich.
ja, und dann gibt es natürlich auf den Märkten dann ganz viele Smoothies, die dann auch angeboten werden. Ja, und zu den Getränken, also die gehören ja auch dazu, glaube ich, ist so das bekannteste Pisco Sour. Das ist dann so ein Cocktail. Gibt es aber auch ohne Alkohol. Ähnelt, sage ich mal, dem Mojito in Deutschland, würde ich sagen. Und für, ja, sage ich mal, den Ersatz zu Coca-Cola gibt es dann die Inca-Cola. Die ist dann ganz gelb und ja, schmeckt auch ähnlich zu Coca-Cola, aber ist halt so dort vor Ort einfach so das typischste Getränk to go, sage ich mal.
Hey, cool. Das hört sich richtig cool an. Vor allem, ich finde auch bei den Gerichten merkst du total, dass es eine komplett andere Welt ist. Also, das ist alles, was du erzählt hast, etwas, wo ich überhaupt gar nicht auf die Idee gekommen wäre, das so zu mischen und so zu essen. Finde ich total spannend.
Ja, definitiv. Es ist gewöhnungsbedürftig, aber ja.
Ja, mal was Neues auf jeden Fall. Dann würde ich sagen, kommen wir doch mal zu unserer Kategorie. Denn wir fragen immer, was das beste oder außergewöhnlichste Reiseerlebnis von den Gästen ist, die wir haben. Deswegen, was wäre das denn bei dir? Das kann Peru sein oder etwas von Peru, muss es aber nicht.
Also ich habe gar nicht mal so ein konkretes Reiseerlebnis. Es ist halt eher so dieses Gesamtpaket, wenn ich immer in Peru lande, also ich beziehe mich jetzt tatsächlich auf Peru, wenn ich aus dem Flieger steige und so diese warme, tropische Luft von Lima erstmal so ins Gesicht gewedelt bekomme. Und wenn ich dann dort, wo ich aufgewachsen bin, in Urubamba stehe und diese Landschaft betrachten kann, das sind so diese kleinen Momente so, wo ich sage, dass, ja, dafür lohnt es sich alleine schon nach Peru zu fliegen.
Fühlt es sich dann für dich auch immer wieder an, wie nach Hause kommen, gerade wenn du dann in Urubamba oder so bist?
Ja, hundertprozentig. Es ist jedes Mal aufs Neue so ein Nachhausekommen. Und immer wenn ich in Deutschland bin, ist das nicht ein Fernweh, es ist so ein Heimweh.
Oh. Ja, aber irgendwie ist es auch super schön, dass man überhaupt so einen Ort noch hat.
Absolut.
Ja, voll. Ich bin da voll dankbar für, dass ich so auch diese einheimische Sicht kenne, aber jetzt auch immer mehr so, gerade durch meinen Beruf, so die touristische Seite von Peru kennenlerne.
Ja.
Ja, das ist wirklich schön.
Hast du beide Welten vereint?
Ja.
Richtig.
Ja, ich fand das jetzt eigentlich echt auch ein richtig schönes Schlusswort. Danke dir auf jeden Fall schon mal, Nina. Und wenn ihr auch von Nina weitere Informationen zu Peru möchtet, dann könnt ihr sie gerne kontaktieren über ihr Reisespezialistenprofil. Den Link findet ihr in der Episodenbeschreibung. Und an der Stelle würde ich jetzt sagen, danke fürs Zuhören.
Danke.
Und wir hören uns beim nächsten
Ja, bis
Mal.
dann. Ciao, ciao.
Ciao.
Tschüss, danke.